Die Gewinner und Verlierer der diesjährigen Tour, die größten Überraschungen und die beeindruckenden Rekorde, die dieses Jahr aufgestellt wurden, all das lassen wir Revue passieren. Hallo und herzlich willkommen zur abschließenden dritten Folge unseres Podcasts zur Tour de France 2024. Ich bin Theresa und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Bei mir ist wie gehabt ein ganz besonderer Gast, Bernhard Kohl. Grüß Hallo. Dich, schön, dass du da bist. Bernhard ist CEO unseres Fahrradgeschäftes, ehemaliger Profi-Rennradfahrer, Servus-TV-Experte und Tour de France-Veteran. Wir unterhalten uns über den körperlichen und mentalen Zustand der Fahrer nach 3 intensiven Wochen und welche Spuren die Tour de France hinterlässt. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse aus Sicht der österreichischen Fahrer und analysieren die Leistung und mögliche Zukunftsperspektiven des Red Bull Bora Hansgrohe-Teams sowie die bevorstehenden Großereignisse im Straßenrennsport. Also Bernhard, wir haben einiges vor. Lass uns gleich loslegen.
Gerne.
Wer sind denn die großen Gewinner der diesjährigen Tour de France und was zeichnet ihre Leistungen aus?
Boah, da gibt es echt ein paar, weil wir ja schon Historisches erlebt haben. Vielleicht da gleich Mark Cavendish zum Erzählen, weil natürlich ja, der 35. Etappensieg einen mehr als wie Eddy Merckx. Und ich kann mich noch erinnern, 2007 ist er seine erste Tour de France gefahren. Ich bin meine erste Tour de France gefahren. Und jetzt ist es doch schon 16 Jahre her, dass ich meine Karriere beendet habe. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie lange er im Profi-Peloton ist, wie lange er erfolgreich ist und wie viel er da investiert hat in seine Karriere. Also er hat das, glaube ich, angetrieben, wäre eigentlich letztes Jahr schon sein Karriereende gewesen. Aber Alexander Winokurov hat ihn überzeugt, dass er noch ein Jahr dranhängt. Und ja, wenn man gesehen hat, wie die Astana-Mannschaft rund um ihn aufgebaut war, einfach alles dem Ziel unterstellt, dass er das dann geschafft hat, ist natürlich für ihn und für die ganze Radsportwelt, für die Tour de France, eine irrsinnig große Geschichte. Dann gab es Bini Gemay als erster Eritreer oder Afrikaner, das grüne Trikot geholt, 3 Etappensiege für Wanty mit Cube, wo wir auch das Cube Lightning bei uns im Geschäft haben und im Bikecheck auch erwähnt haben. Also der ist natürlich ein irrsinnig toller Erfolg und ja, er hat auch bis 2028 verlängert, was mich freut. Das heißt, er fühlt sich wohl in dem Team und ich finde gut, dass nicht alle oder die paar großen Teams alle Fahrer zusammenkaufen, sondern als Gegenpart ist das in der Zukunft eine sehr, sehr coole Sache, dass er da bei Wanty bleibt und Cube eben auch eine große Marke bei uns da weiter ja, vertreten bleibt bei der Tour de France. Der große Dominator natürlich, Tadej Pogacar, 3. Toursieg. Das Double mal anzubeilen ist schon eine Herausforderung und noch Marco Bandani das wirklich zu schaffen, ist natürlich ganz großes Kino. Aber wenn es ja jeder vielleicht vorab vermutet hat, dass er schon der große Favorit ist und mit Jonas Vingegaard natürlich mit der Sturzverletzung nicht ganz vielleicht auf dem Niveau ist, haben uns die beiden ein besseres belehrt, weil sie beide die besten Werte jemals gefahren sind. Und ja, die Tour de France so zu dominieren, nach 2 Jahren, wo er die Tour de France gegen Jonas Vingegaard verloren hat, mit dem Double, also das war natürlich auch ganz groß. Und zum Abschluss noch Remco Evenepoel, den muss man auch hervorheben, bei seiner ersten Tour de France aufs Podium zu fahren. Best of the Rest ist natürlich auch eine super Leistung und lässt für die Zukunft hoffen, dass im Kampf um einen Tour de France-Sieg auch ein 3. Mann mitspielt.
Wo wir die anderen Trikot-Einzelwertungen erwähnt haben, natürlich Richard Carapaz, der sich dann zum Bergtrikot dann noch gemausert hat. Wahrscheinlich auch ein recht beeindruckender Erfolg. Hast du das erwartet?
Ja, sein Ziel war natürlich eigentlich Tour de France Podium. Also bei ihm ist es so eine gemischte Situation. Er ist ja letztes Jahr zu Education First gekommen mit dem Super Six. Er war oder ist der jemals teuerste Fahrer von Education First und letztes Jahr auf der ersten Etappe mit einem Sturz von der Tour de France ausgeschieden. Damals mit Enric Mas, die beiden sind gestürzt und war die Tour de France sehr schnell vorbei. War für ihn natürlich eine Katastrophe, fürs Team. Und heuer war das Tourpodium eigentlich wieder das Ziel. Er war dann nach der ersten paar Tage sogar in gelbem Trikot, hat dann aber am Galibier einen bitterlichen Einbruch erlitten und ist dann aus dem Gesamtklassement komplett herausgefallen. aber man muss ihm wirklich extrem hoch anrechnen, dass er sich in die Tour de France hineingekämpft hat, zurückgekämpft hat, in der dritten Woche gefühlt in jeder Spitzengruppe war, Etappensieg geholt und schlussendlich das Bergtrikot. Also der war sicherlich der Mann, der was am meisten Moral bewiesen hat, weil wenn einmal dein Ziel so weg ist, dann umschalten und sagen, okay, jetzt gehe ich auf Etappensieg und dann noch auf dem Bergtrikot. Das ist natürlich auch große Klasse, du hast recht.
Wo wir gerade bei so ein bisschen Sonnen- und Schattenseiten sind und Neuorientierungen im Lauf der Tour, welche Fahrer haben denn die Erwartungen, die an sie gestellt worden sind oder vielleicht auch die erklärten Ziele, nicht ganz erreicht und siehst du Gründe dafür?
Ja, da gibt es auch ein paar. Das ist natürlich immer, wo es die Topstars und die herausragenden Leistungen gibt, gibt es natürlich auch die Kehrseite der Medaille, weil der Radsport ist kein Wunschkonzert, es sind keine Computer und es müssen so viele Faktoren passen, dass man bei der Tour de France, wenn einfach alle Fahrer probieren, in Topform zu sein, die Leistung abzurufen. Und da gibt es pauschal gesagt ein paar Mannschaften vielleicht, die was enttäuscht haben. 11 Mannschaften haben einen Etappensieg gefeiert und da sind noch ein paar große Mannschaften dabei, die was keinen Etappensieg oder jetzt am Tourpodium sind. Da ist mit Ineos natürlich, Carlos Rodriguez war letztes Jahr am Podium. Heuer hat er es nicht ganz geschafft, am Punkt der Zeit zu sein. Dann haben sie mit Tom Pidcock natürlich einen Sturz gehabt, wo dann die Etappensiege auch schwierig geworden sind. Egan Bernal noch nicht ganz auf dem Niveau, wo er vor seinem Sturz war oder vielleicht auf demselben Niveau, aber nicht das Niveau besser, wo man aktuell braucht, um an der Weltspitze mitzufahren. Und das zweite große Team natürlich Red Bull Bora Hansgrohe, die was auch irrsinnig viel Pech gehabt haben, weil die haben eigentlich eine sehr, sehr starke Mannschaft gehabt mit Primoz Roglic, mit Jai Hindley und Alexander Vlasov. Vlasov und Roglic waren beide in die Top 10. Roglic hat sicherlich ums Podium mitgekämpft mit Remco Evenepoel, also das wäre ein super Fight gewesen. Mit Jai Hindley, ehemaligen Giro Italia-Sieger, hätten sie ja noch einen dritten Mann gehabt, der war in der ersten Tourwoche krank. Das heißt, er war nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte. Und wenn dann die zwei Topstars vom Team fehlen, die restliche Mannschaft abgestimmt ist, um Helfertätigkeiten zu machen, dann umso switchen, auf Etappenjagd zu gehen, war natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Und die Tour de France hat, sage ich mal, auch für Etappenjäger dieses Jahr nicht sehr viel hergeben. Weil die großen zwei mit UAE und Wismar Liesebike einfach sich gegenseitig gematcht haben und Pogacar mit 6 Etappensiege, dann weiß man schon, dass es für die anderen relativ wenig zum Holen gab.
Gibt es deiner Meinung nach einen spezifischen Moment oder eine spezifische Etappe, die den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage vielleicht einfach auch im Hinblick auf UAE und Wismar Liesebike ausgemacht hat? Also gab es den Punkt, wo man sagt, das war's?
Ich denke, dass es im Großen und Ganzen liegt natürlich am Kapitän, der muss der Stärkste sein. Aber dann ist es natürlich Radsport, ist eine Teamsportart. Und da war UAE dieses Jahr einfach Wismar Liesebike überlegen. Wenn wir ein Jahr zurückdenken, hat Wismar Liesebike Giro, Vuelta und Tour gewonnen. Das heißt, die waren letztes Jahr die dominierende Mannschaft, haben es geschafft, die besten Fahrer zu den jeweiligen Rennen auch in Topform zu bringen. Und dieses Jahr hat es UAE gehabt, also mit Ayuso, der was dann krankheitshalber ausgeschieden ist, hat eigentlich noch einer gefehlt, der was in der Top 10 gewesen wäre. Aber mit Adam Yates und Joao Almeida war die Mannschaft einfach irrsinnig stark. Und Nils Polly zum Beispiel fährt den ganzen Galibier von vorne und es bleiben 20 Mann über. Das erinnert mich sehr an 2008, wo das Fabian Cancellara mit CSC gleich gemacht hat. Also der hat auch einen Motor wie, der ist nicht abgestorben. Also der war irrsinnig stark und zum Schluss hat die mannschaftliche Überlegenheit, sage ich mal, Tadej Pogacar seine Leistung so untermauert, dass doch der Abstand dann sehr, sehr groß war.
Was war für dich die größte Überraschung auf der diesjährigen Tour de France? Gab es eine Überraschung oder war eigentlich eh alles ein bisschen so, wie man sich denkt? So?
Ja, es gab schon ein paar Überraschungen. Es ist ähnlich wie die Highlights. Mark Cavendish muss man erst einmal in dem Alter und mit Philipsen Gmei und Pedersen, es hat sehr viele Sprinter gegeben und dass der Mark Cavendish eine Etappe gewinnt, ist auf jeden Fall eine Überraschung. Hat immer jeder gegönnt, also es sei ihm auch vergönnt. Und der wird es wahrscheinlich nicht so lange haben, wenn da der Pogacar den 5 oder 6 Etappen-Siegerrhythmus beibehält. Dann, glaube ich, hat er sich das auch irgendwo schon als Ziel gesetzt. Aber es ist natürlich ja mal für Mark Cavendish irrsinnig schön und war schon eine Überraschung. Biniger Mai auch eine Überraschung, weil eigentlich Gerben Dyson der Sprinter gewesen wäre bei Wanty. Das heißt, eigentlich wäre er gar nicht der Sprinter für die Sprintetappen gewesen, sondern für die Übergangsetappen. Und Remco Evenepoel hat man natürlich schon gewusst, dass er vorne mitfahren kann, aber dass er tatsächlich bei der ersten Tour aufs Podium kommt, ist sicherlich auch eine Überraschung. Und noch eine fällt mir ein, die französischen Etappensiege. Also ich glaube, das waren 3 an der Zahl und das ist schon auch außergewöhnlich, weil ich kann mich noch erinnern, dass die Franzosen oft ja bis zur letzten Etappe warten müssen oder es vielleicht sogar gar nicht schaffen.
Du hast in unserer letzten Podcast-Folge bereits gesagt, dass ein direkter Vergleich der Leistungen oder vielmehr der gefahrenen Zeiten der diesjährigen Tour und der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte bestenfalls hinkt oder vielleicht sogar nicht ganz zulässig ist, weil sie einfach so viel verändert hat. Was ist jetzt dein Resümee zu den teils extremen Etappendurchschnittsgeschwindigkeiten und der dritten sehr, sehr schweren Woche und dem erstmaligen Einzelzeitfahren als Finale?
Die Vergleiche, hast recht, das ist irrsinnig schwer, jetzt es mit Marco Bandani zu vergleichen. Also wenn man die Vergleiche hernimmt, müsste man so viel Faktoren hernehmen und wenn man alles ausrechnet, also ich habe da einen Artikel gelesen, wo das probiert worden ist, wie viel macht das Rad aus, der Helm, die Bekleidung, die Reifen, der Asphalt, der Wind, also da sind sehr, sehr viele Faktoren. Das heißt, der Vergleich zu Marco Bandani kann man seriös gar nicht herstellen. Was natürlich schon ist, die Watt pro Kilogramm, was bergauf gefahren worden sind. Und da kann man es jetzt die letzten 2-3 Jahre vergleichen. Da hat sich jetzt technisch nicht mehr so viel getan. Da haben die zwar einfach einen Sprung vorwärts gemacht. Also Vingegaard und Pogacar, auch Remco Evenepoel, sind Wattwerte gefahren, was sie bevor noch nie gefahren sind. Und das zeigt schon, dass auch sie die untereinander natürlich pushen. Und das Ziel Tour de France-Sieg oder Tour Etappensieg einfach so hoch angesehen wird, dass alles dem unterstellt wird. Und die Wissenschaft geht natürlich weiter. Das ist mittlerweile ist Radsport wie die Formel 1 im Hintergrund. Das war zu meiner Zeit, war das alles noch sehr laienhaft. Und auch Tadej Pogacar gesagt in einem Interview, wer ein Profi geworden ist, kann man zur jetzigen Zeit gar nicht mehr vergleichen. Also da hat sich natürlich irrsinnig viel getan von Ernährung, von Material. Aber klar, die Werte muss man erst treten. Aber auf jeden Fall ist es sehr konstant, was sie machen. Also es ist jetzt nicht ein Tag ein Ausreißer oder jetzt auch unterm Jahr viele Ausreißer. Es ist konstant schnell und das lässt eigentlich Gutes hoffen.
Der Kampf der Giganten, möchte man schon fast sagen, Vingegaard und Pogacar, zieht sich ja inzwischen über 4 Jahre, also über 4 Tour de France-Ausgaben. Trotz gegenseitiger, ich sage mal, Deklassierungsmomente liegen aber über die 4 Jahre die Zeitabstände gerechnet relativ knapp beieinander oder sind die Zeitabstände relativ klein. Also im Gesamtklassement geht es um 1 Minute 25 Sekunden. Und wenn man jetzt nur die Zeitfahren der letzten 4 Jahre hernimmt, dann liegen die beiden tatsächlich nur 8 Sekunden auseinander. Macht die sportliche Rivalität der beiden Großen, also Pogacar und Vingegaard, macht das die Rivalität zu so einem Jahrhundertphänomen, dass die trotzdem einfach so knapp beieinander liegen, wenn ja dieses Jahr zum Beispiel auch Pogacar sehr, sehr eindeutig gewonnen hat, letztes Jahr Vingegaard? Oder sind bisherige Duelle oder so Paarungen wie Bardali-Coppi oder Hinault-Lemont oder Armstrong und Ulrich natürlich, ist das vergleichbar?
Ja, schon. Also wenn man natürlich Konkurrenten hat, dann wirkt das natürlich extrem motivierend, wenn man weiß, okay, man muss nächstes Jahr nochmal besser sein, um wieder reelle Chance zu haben. Und dann macht das kleine Unterschiede aus. Also die beiden... Wäre echt schön, wenn wir die beiden mal mit einer optimalen Vorbereitung bei der Tour de France sehen. Also ich glaube, das ist, wie die Zeiten es über 4 Jahre zeigen, da hat einmal der und einmal der einfach eine bessere Vorbereitung oder Stürze gehabt. Und ja, das ist schon sehr, sehr interessant und die beiden stechen sicher aktuell oben drüber. Also die fahren schon in einer eigenen Liga. Mit Remco Evenepoel ist vielleicht einer, der was da die Lücke vielleicht schließen kann, auch wenn das nicht ganz leicht wird. weil er dann sehr viel Prioritäten von Zeitfahren und Klassiker wirklich auf die Seite legen muss und sagen, okay, er macht es wie Jonas Vingegaard und tut sich nur auf die Tour de France konzentrieren. Tadej Pogačar ist es wurscht. Der macht alles, der macht Strade Bianche, der macht einmal Flandern-Rundfahrt und ja, egal noch welches Rennen, also der ist vielleicht der kompletteste Rennfahrer, der was alles kann. Jonas Vingegaard muss einfach alles der Tour de France unterordnen. Aber dann natürlich Rennen auch bevor gewinnt, aber er wird nie die Flandern-Rundfahrt zum Beispiel gewinnen. Da ist der komplettere Rennfahrer aktuell sicher Tadej Pogačar. Wenn sie der nur auf die Tour de France rein konzentriert, wäre er wahrscheinlich da immer unschlagbar. Aber ich glaube, das ist nicht sein Ziel oder sein Animo, das ist ihm persönlich wahrscheinlich sogar zu wenig.
Spannend. Profitieren Ausnahmefahrer im Allgemeinen von so einem starken Gegenspieler und werden so noch stärker, beziehungsweise vielleicht noch spezifischer gefragt, jemand, der ein so kompletter Fahrer, so ein komplettes Allround-Talent ist wie Tadej Pogačar, profitiert der trotzdem noch von einem Gegenspieler wie Vingegaard?
Er profitiert natürlich, weil er weiß, er muss wieder 100% oder 110% geben, dass er die Leistung heute nun besser wird. Wenn er den Gegner Jonas Vingegaard nicht hat, wird er sich selber gar nicht so pushen müssen, weil er es eh gewinnt. Das heißt, er weiß, er hat wen oder wen zweiten mit Remco, wo er 100% perfekt alles machen muss. Und wenn es jetzt auch regnet, ist egal, muss er trotzdem seine Trainingseinheit machen. Oder wenn 1. Jänner ist und man hat Silvester gefeiert, geht man trotzdem am 1. Jänner Radl fahren, weil man weiß, okay, Jonas geht vielleicht auch fahren und den Tag Trainingsrückstand im neuen Jahr wären 100%, kann er sich nicht leisten. Also das war auch bei mir so, ich habe gewusst, okay, meine Gegner oder Freunde unter Anführungszeichen sind sie ja fast auch. Man muss da ja, über sich hinausgehen und den inneren Schweinehund kann man so natürlich auch leichter besiegen.
Was bedeutet eine solche Dominanz, wie wir aktuell erleben, für die strategische Ausrichtung von anderen Fahrern oder da vielleicht eher Teams? Welche Möglichkeiten hat man überhaupt? Was denkt Sie, Red Bull, Bora, Hansgrohe? Was denken Sie, die Ineos Grenadiers?
Es gibt immer die Epochen. Es hat gegeben Ineos oder mit Sky im Vordergrund, was die Tour jahrelang dominiert haben. Dann hat es Discovery Channel gegeben, Banesto mit Indurain. Also es hat immer Dominator an der Tour de France gegeben. Was wir heute haben gegenüber die Jahre bevor, ist, dass wir jetzt schon mal zwei Mannschaften haben. Und das finde ich schon mal cool. Weil es war jahrzehntelang, hat es immer eine dominante Mannschaft gegeben und die anderen haben halt ein bisschen probiert. Jetzt gibt es eigentlich schon zwei. Und das finde ich schon sehr spannend. Mit Red Bull, Bora, Hansgrohe, die was natürlich auch das Ziel langfristig haben, die beste Mannschaft der Welt zu werden, gibt es eine dritte Mannschaft, die was dorthin kommen will. Ineos ist Nummer 4, also die wollen auch wieder zurück am Thron. Aber das Problem ist, es gibt nicht so viel gute Fahrer am Markt, weil einfach UAE und Wismar Liesebike, die was sicherlich aktuell am professionellsten von der ganzen Mannschaft oder vom Background aufgestellt sind, die guten Fahrer auch anziehen. Also die guten Fahrer wollen in die zwei Mannschaften, weil sie wissen, das Umfeld gibt es nicht besser. Das ist bei Red Bull noch nicht so, das ist bei Ineos aktuell nicht so. Und deswegen müssen die jetzt einmal, sagen wir mal, sehr viel investieren in das Umfeld von der Mannschaft, dass dann auch die guten Fahrer zu der Mannschaft auch kommen.
Wie haben sich denn Felix Gall, Gregor Mühlberger und Marco Haller dieses Jahr so geschlagen? Machen wir da einen kleinen Switch.
Ja, fangen wir vielleicht mit Marco Haller an. Also der hat, solange Primoz Roglic bei der Tour mit dabei war, einen irrsinnig guten Job gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer der jeden Tag im Wind gefahren ist für den Primoz. Also der war immer vorne, auch wenn es kopiert war. Also finde ich eine sehr, sehr starke Leistung. Wie dann Primoz weg war, war dann auch seine Aufgabe irgendwo nicht mehr vorhanden und die Tour ist dann einfach zu schwer, dass er dann auf einen Etappensieg gehen kann. Also das war für ihn dann die Aufgabe, wie Primoz und Vlasov weg waren, Nizza zum Sehen und das auszufahren und halt noch Flaschen zum Holen und so weiter. Gregor Mühlberger, der hat gekämpft wie ein Löwe. Er hat zwar probiert, in die Ausreißergruppen zu gehen, aber er war nach der zweiten Woche, weil es einfach so schnell war, die Tour. Und der nicht 100%, glaube ich, seine Form gehabt hat, wie er sich's vorgestellt hätte. hat sich einfach schwer getan. Auch sein Kapitän Enric Mas ist gar nicht ins Laufen gekommen. Das heißt, das war generell auch für Movistar eine enttäuschende Tour de France und für den Gregor auch sicherlich. Also man erwartet sich immer mehr, wenn man natürlich bei der Tour dabei ist, immer mal in die Ausreißergruppe und um Etappensieg. Er war zwar einmal vorne, aber hat dann um einen Etappensieg leider nicht mitstreiten können. Tja, dann natürlich unsere große Hoffnung mit Felix. Muss man schon, sagen wir mal, ein bisschen relativieren. Man ist natürlich, wenn man jetzt hört, letztes Jahr Achter und Königsetappe und zum Schluss mit Jonas Wingegaard und Tadej Pogacar letztes Jahr als einziger in die letzten Bergetappe mitfahren hat können, war die Erwartungshaltung natürlich eine sehr, sehr hohe. Und jetzt ist er heuer 15. geworden, was von der Platzierung her natürlich eigentlich eine Enttäuschung ist, aber er ist der 15. beste Radlfahrer bei der Tour de France gewesen. Also das ist schon eine Leistung, die was nicht einfach so passiert, und da steckt irrsinnig viel Arbeit dahinter. Und er war heuer auch das erste Mal Kapitän. Und das macht einen riesen Unterschied, ob man als Helfer nur dabei ist oder mal reinschnuppert in die Tour, oder man weiß nach der Tour de France, okay, nächstes Jahr bin ich Kapitän von einer französischen Mannschaft, wo die Tour de France mein größtes Rennen ist des Jahres und auch von Team. Und die Erwartungshaltung natürlich dann auch ist, dass man vorne mitfährt. Und das war heuer, glaube ich, ein Lernprozess für ihn und wird da sehr, sehr viel mitnehmen. Und auf nächstes Jahr, ich kann mich da ein bisschen bei mir hineinversetzen. Ich bin damals von T-Mobile zu Gerold Steiner gegangen, auch als Kapitän zur Tour de France. Und meine erste Tour ist dann auch ja, nicht so verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das zweite Jahr habe ich es dann umsetzen können, weil wir die ganze Drucksituation einfach besser umgehen haben können. Und ich glaube, das wird der Felix da auch sehr viele Lehren draus ziehen. Und er war, sagen wir mal, bis auf die Pyrenäen-Etappe war er voll auf Top-10-Kurs. Und hätte ihm sogar, wenn er jetzt nicht so einen Einbruch, vielleicht auch gesundheitlich nicht ganz fit, hätte er am Platz 5, 6, 7 auf jeden Fall zugetraut mit der Leistung, was er letztes Jahr eben gebracht hat. Und klar, es wird nicht leichter. Das Niveau ist extrem hoch, das muss man eben auch sagen, dass die jedes Jahr schneller fahren. Und den Sprung muss er halt auch nochmal machen. Aber ja, er hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag und kann sich da 2 Jahre noch mehr als Kapitän beweisen. Allein in so einer Situation schon sein als Österreicher in einem französischen Team ist schon herausragend.
Auf jeden Fall. Welche Bedeutungen, denkst du, haben die Leistungen der österreichischen Fahrer bei der Tour für den österreichischen Radsport?
Also für die Hobbyathleten, wo der Radsport und der Tour de France einfach ein großes Thema ist, hat das einen irrsinnigen Effekt. Also wir merken es ja jeden Tag im Geschäft eigentlich, wie hoch die Nachfrage nach Rennrad ist. Natürlich auch meinen Namen geschuldet und die große Auswahl an Rennrädern, was wir im Geschäft haben. Aber natürlich, der Radsport ist im Fokus. Und auch als erstmalig Tour de France im österreichischen Free-TV auf Servus TV übertragen worden. Also das sind alles Bausteine, was für den Radsport irrsinnig gute und coole Zeichen sind. Und klar, es ist kein einfacher Sport, auch für die Jugend, weil man ja sehr viele Stunden trainieren muss und Entbehrungen auf sich nehmen muss. Aber es ist ein wunderschöner Sportart, was man jedem raten kann, das zum Betreiben. Und dann sieht man eh, wo der Weg dann am Ende des Tages hingeht, aber ja, Sport generell ist ein wichtiger Faktor.
Machen wir vielleicht unseren kurzen Check-up des angekündigten körperlichen und mentalen Status. Wie geht's am nach 3 Wochen Tour de France? Wie geht's am körperlich, wie geht's am mit dem Kopf?
Ja, also da gibt es verschiedene Zustände, weil es gibt sagen wir mal, die Top 10 aus dem Gesamtklassement oder vielleicht Top 5 sogar nur, die was einfach bis zum Schluss voll leistungsfähig waren. Also Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, die sind natürlich auch körperlich und physisch sehr, sehr gefordert gewesen. Aber die waren im Verhältnis nicht so lange im roten Bereich, als wie Finisher der Tour von Platz 20 bis Platz 50. Also die haben wesentlich mehr hingehalten und waren wesentlich länger im roten Bereich, als wie jetzt die Vorderen. Und das ist natürlich dann auch, das eine ist das Körperliche. Zum Zweiten gibt es den psychischen Zustand. Weil natürlich, wenn du vorne um einen Etappensieg mitfährst, kann man sich viel leichter quälen. Und war es die Überwindung, die Leistung zu bringen, schon natürlich da, aber es fällt dir leichter. Wenn du Ziele bei der Tour de France gehabt hast, die aber nicht erreicht hast und bist jeden Tag gefühlt von Kilometer Null auf Anschlag und die Vier sind erwähnt haben, dann bist du nach der Tour de France einmal komplett am Ende. Also dann brauchst du mal einen Monat reine Regenerationsphase, dass sich der Körper überhaupt wieder mal erholt, dass du Spaß wieder am Radlfahren hast. Und ohne Spaß bringt das Training nichts. Also da gibt es 2/3 der Tour de France-Fahrer, sage ich mal, sind einmal für das heurige Jahr zum Abschreiben. Die brauchen Erholung und Abstand vom Radsport, vom Renngeschehen. Und 1/3, sage ich mal, wird heuer noch gut in Renneinsatz kommen. Von den Drittel wird auch nur ein paar Prozent wieder erfolgreich sein. Und da gehören dann einfach die Topstars wie Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, wird man sehen, was er noch fährt. Aber da gibt es dann gar nicht so viele, die was wirklich stark aus einer Tour de France herauskommen.
Weil du sagst, es gibt ganz unterschiedliche Zustände, je nachdem, wo man, also in welcher Platzierung man die Tour de France beendet. Man sieht ja auch bei den Top 3 ganz eklatant, was im Finale am Sonntag, wie ein Tadej Pogacar und wie ein Jonas Vingegaard nach der Zieleinfahrt reinschaut. Kannst du dich erinnern, wie du die 2008 gefühlt hast, als du in Paris ja damals angekommen bist?
Paris und das in Nizza kann man nicht vergleichen, weil in Nizza ist wirklich noch um jede Sekunde gegangen, um das Zeitfahren. Also erstens, wenn man jetzt ganz vorne ist, war klar, wenn kein Sturz passiert, dann ist es eigentlich entschieden. Aber man müsste natürlich nochmal trotzdem beweisen, schauen, wo steht man. Ja, einfach für die nächsten Jahre, wenn er Zeitfahren ist, wo sind meine Konkurrenten? Und Paris ist anders. Das ist einfach man feiert einmal bis Paris, stoßt mit Sekt an, dann sieht man mal einen Eiffelturm und weiß man, okay, jetzt wird es so langsam schneller, jetzt wird es nochmal richtiges Radlrennen. Und dann fährt man halt da die Champs-Élysées auf und ab, was auch richtig Radlrennen ist, also richtig schwer ist, aber das gehört eigentlich zu Tour de France dazu. Dass das heuer nicht war, habe ich schon schade gefunden, weil es auch für die Sprinter natürlich eine Motivation ist, bis zum Schluss durchzuhalten. Das hat heuer gefehlt, da sind dann viele Sprinter logischerweise ausgestiegen, weil sie gesagt haben, okay, aufs grüne Trikot habe ich keine Chance, Sprint ist keiner mehr, warum soll ich mich gewöhnen? Und deswegen war das heuer vom Feeling her für den Tadej Pogacar natürlich ein sehr, sehr cooles Feeling, wenn du weißt, okay, du bist du der France-Sieger, Jonas Vingegaard natürlich irgendwo auch enttäuscht, weil er wollte auch die Tour gewinnen, auch wenn er gewusst hat, es ist schwierig, aber er hat dann trotzdem seine beste Leistung gebracht, was er an Wattwerte jemals gefahren ist und damit dann nicht die Tour gewinnen, ist halt auch bitter. Also man hat schon gesehen, dass er auch sehr über ein Limit jeden Tag gehen hat müssen. Und Remco Evenepoel natürlich auch super happy bei seiner ersten Tour de France. Der kennt das noch nicht, Champs-Élysées. Das heißt, er kann das nicht vermissen. Das heißt, für ihn war es wahrscheinlich auch nicht so tragisch. Es hätte ein sehr, sehr cooler Abschluss werden können, wenn die Zeitabstände eng gewesen wären. Dann wäre es natürlich nochmal sehr spannend gewesen. So war es Zeitverwalten, aber es haben alle drei Risiko genommen. Also es hätten auch alle drei stürzen können.
Schon übermorgen, also am 27. Juli, steht ja das olympische Zeitfahren am Programm im Rennkalender. Remco Evenepoel wird da teilnehmen. Wie sieht denn in so enorm kurzer Zeit, in nicht einmal einer Woche, die Regenerationsstrategie für so jemanden aus, der gerade am Sonntag noch das Zeitfahrfinale auf der Tour gefahren ist?
Also ganz schwierig. Also Remco ist natürlich als Weltmeister einer der Favoriten. Aber er hat sich nicht auf die Zeit vor der Olympiade vorbereitet. Er hat sich auf die Tour de France vorbereitet, hat da irrsinnig gute Leistung natürlich gebracht. Aber das müsste ihm jetzt passieren bei der Olympiade. Weil er hat halt, sagen wir mal, mit Filippo Ganna und Joshua Darling zwei, die was sich wirklich auf das Olympia-Zeitfahren voll fokussiert haben. Und wenn man Vorbereitung Tour de France nimmt, ist klar, dass es nicht die perfekte Vorbereitung für Olympiazeit von der Woche danach sein kann, natürlich. Was tue ich die Woche nach der Tour? Werden wir sehen. Also eigentlich hat er keine Chance, aber vielleicht ist das wieder die Chance, die was er hat. Weil er nicht mit dem Druck reingeht und wenn er losfährt und er findet seinen Druck auf die Pedale, dann hat es nicht schon ausgeschlossen, dass er trotzdem Olympiasieger wird.
Die zweite Radfahrdisziplin steht dann im August, Anfang August am Programm, mit dem bisher längsten olympischen Road Race der Männer. Mit 273 Kilometern, es ist eine Hügeletappe mit gesamt 2800 Höhenmetern. Es ist Kopfsteinpflaster drinnen in ein paar Abschnitten und ich sage jetzt einmal ein erwarteter Zielsprint. Polly, Ayusa, Evenepoel, Healy, Van Aert, Girmay. Jetzt fahren die da alle nach der Tour diese Wahnsinnsetappe mit. Wie schätzt du das ein?
Ja, die Problematik bei einem olympischen Rennen ist, dass glaube ich, knappe 100 Teilnehmer noch sind und dass die Mannschaften sehr klein sind. Die Hälfte von dem Feld sind keine Profis am Pro-Tour-Niveau. Das heißt, die Hälfte der Fahrer hat noch nie eine Tour de France gesehen. Deswegen macht es das Rennen extrem schwer zum Lesen und auch taktisch extrem schwierig. Und jetzt habe ich, sage ich, nehme mal die Belgier her. Die haben mit Remco Evenepoel, Wout van Aert und Jasper Stuyven drei irrsinnig gute Männer, die was das perfekt liegt, aber die haben keinen Helfer. Das macht das Rennen irrsinnig schwierig. Das heißt, man muss eigentlich früh in der Gruppe gehen, weil das Rennen sich relativ früh entscheiden wird. Aber bei 270 Kilometer früh in der Gruppe gehen ist halt auch Wahnsinn. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, Evenepoel vorne ist, mit Girmay oder keine Ahnung, mit ein paar Favoriten, die anderen Nationen fallen natürlich auch nicht nach und es gibt nicht viele. Also das wird ein sehr, sehr langes und hartes Rennen und ich bin schon gespannt, wer da Olympiasieger werden wird.
Hast du einen Geheimtipp?
Ja, weil das ist kein klassisches Radrennen. Das ist sowas, das Rennen ist das einzige Rennen, was für die komplett konträr ist. Also vielleicht mit den nationalen Meisterschaften noch ein bisschen zum Vergleichen, das ist ja ähnlich, aber das ist die mannschaftliche Stärke in den meisten Ländern auch viel größer. Man kann es ganz schwer, also es wird einer von den Großen sein, aber es kann auch schon eine Überraschung dabei sein, dass es vielleicht der Jasper Stuyven wird zum Beispiel.
3. August wissen wir mehr. Wir haben vorher schon kurz über das Team Red Bull Bora Hansgrohe gesprochen, natürlich. Wie sich das Team auf der Tour präsentiert hat, mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert waren. Red Bull muss sich jetzt neu ordnen. Auch nach der Tour, auch für nächstes Jahr. Hast du eine Einschätzung für zukünftige Ziele?
Ja, man muss sich ein bisschen vielleicht auch auf andere Sportarten auch das anschauen. Also Red Bull ist eigentlich ein Sponsor, der was nicht ein Team am Zenit oben kauft und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt den Erfolg, sondern Red Bull will sich den Erfolg immer erarbeiten. Und das finde ich eigentlich schön und auch Hochachtung vor Red Bull, dass sie den Weg schwerer gehen, der was am Ende des Tages aber, glaube ich, der erfolgreichere sein wird. Und klar haben sie heuer mit Primus Roglic schon einen Fahrer gehabt, der das Tourpodium oder die Tour gewinnen will. Aber das Projekt von Red Bull ist sicherlich ein langfristiges und die wollen eigentlich den nächsten Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar oder Remco Evenepoel erst entdecken. Also ich glaube, das wird Jahre dauern, dass sie wirklich die beste Mannschaft der Welt sind. Und wenn sie Red Bull das in den Kopf setzt, dann ist das eine der wenigen Marken, die was es auch schafft. Und die haben das Know-how, die haben natürlich auch das finanzielle Background und sie haben das Wissen, was es braucht, dass man im Sport erfolgreich sein kann. Und das sind jetzt einmal Lernprozesse, wo jetzt einmal Red Bull da hineinschnuppert und sich das Ganze mal anschaut, glaube ich, und auch die anderen Teams analysiert. Und dann werden die sagen, okay, wir müssen an der und der und der Schraube drehen, dass wir jetzt das perfekte Umfeld haben. Wir scouten die Jungen, holen uns die und bauen die dann auf. Also ich glaube, dass das der Red Bull-Weg ist und das macht es für mich in einer Art auch sympathisch und kann in Radsport also nur sehr, sehr positiv sein. Werden coole Jahre oder Jahrzehnte sein, was wir da im Radsport mit Red Bull in Zukunft sehen werden.
Olympia ist ja im Vergleich zu den meisten oder fast allen anderen Radrennen und natürlich auch der großen Touren oder der großen Klassiker.
Neben der
Weltmeisterschaft natürlich. Das einzige Rennen, das nationenbasiert und nicht teambasiert ist. Marco Haller ist der einzige Starter bei Olympia aus dem Red Bull Team. Hat das trotzdem einen Mehrwert fürs Team? Hat das eine Auswirkung oder steht das Team da einfach komplett hinten an, weil es eben einfach ein Nationenkampf ist?
Normalerweise steht es hinten an, aber wenn natürlich, sagen wir mal, du hast die Nationen am Start, aber natürlich auch Teamkollegen nationenübergreifend am Start, da kann natürlich, sind da auch Freundschaften, und da kann natürlich schon passieren, wenn einmal eine Rennsituation ist, dass sich da zwei Nationen dann zusammenreden, weil es auch teamübergreifend manche im selben Team fahren. Also sowas kann immer positiv sein, wenn natürlich von einem Team mehrere Fahrer am Start sind, auch wenn es Konkurrenten sind. Aber es gibt oft einfach Kooperationen oder Nutzgemeinschaften, wo ein gemeinsames Ziel bis zu einem gewissen Punkt ja, gemeinsam verfolgt wird. Und dann geht es natürlich wieder um einen Sieg. Aber es kann natürlich schon Situationen im Rennen ergeben, wo das ja positiv sein kann.
Mhm. Primož Roglič setzt ja nach den Tourstürzen nach wie vor aus bei Olympia. Jetzt hat sich herausgestellt, er hat auch einen gebrochenen Wirbel. Siehst du Chancen für einen Vuelta-Start von Roglič oder wird das schwierig?
Mit einem gebrochenen Wirbel ist es natürlich einmal schwieriger, als wenn der nicht gebrochen wäre. Also ich glaube nicht, dass er operiert werden muss. Das heißt, deswegen ist es gesundheitstechnisch schon möglich. Aber ich glaube, wenn er am Start steht, dann ist wirklich eine reelle Chance, dass er das gewinnen kann. Also ich glaube nicht, dass er um ein Podium fährt oder um einen Etappensieg fährt. Das ist, glaube ich, nicht sein Anspruch, was er hat. Also wenn, glaube ich, will er die Vuelta gewinnen, dann wird er am Start stehen. Wenn er die Chance nicht sieht oder das Team die Chance nicht sieht, dann wird er sich vielleicht auf die WM vorbereiten.
Wo wir schon ein bisschen beim Blick in die Kristallkugel des Radsports sind, vielleicht greifen wir eines der recht hartnäckigen Gerüchte auf, die kursieren: Remco Evenepoel nächstes Jahr bei Red Bull?
Ha, also die Gerüchte gehen natürlich herum, aber ja, Patrick Lefevre, der Teammanager von Soudal Quickstep, hat im belgischen Fernsehen ein Interview gegeben und er hat gesagt, prinzipiell ist es so, dass Remco Evenepoel noch 2 Jahre Vertrag hat. Und er ist einer, der was Verträge einhaltet, also von der alten Schule. Und wir sind im Radsport und nicht im Fußball. Aber wenn es so sein sollte, dann hat er ein gewisses Preiskärtchen und er hat es nicht ausgeschlossen. Aber ja, wenn man die Red Bull-Strategie kennt, dann glaube ich nicht, dass sie so viel Geld investieren in einen Fahrer, sondern ich glaube eher, dass sie wen suchen, der was den 2 wirklich Parole bieten kann. Weil Remco Evenepoel, so gut er ist, er hat die Schwierigkeit, dass er in einer Zeit lebt, wo er Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar ist. Das heißt, die Chance, dass er die Tour de France gewinnt, wenn die beiden gut in Form sind, ist sehr gering. Und dass da Red Bull so viel Geld investiert für einen unsicheren Tour de France-Sieg, glaube ich fast nicht.
Die kommenden Radsport-Events, die uns jetzt noch bevorstehen, sind natürlich, wie angesprochen, startet mit Samstag das olympische Radfahren. Dann haben wir noch die Vuelta a España von 17. August bis 8. September und natürlich die Weltmeisterschaft in Zürich Ende September.
Ja, also macht der Tour de France, ist nicht so, dass der Radsport aufhört, sondern wie du es richtig angesprochen hast, richtige Highlights mit Olympia, mit Vuelta, Lombardei-Rundfahrt, auch immer noch ein Klassiker, und die Weltmeisterschaften. Auch für uns Hobbyfahrer gibt es natürlich auch schöne Sachen, wie zum Beispiel in Mariazell, wo es ein Mountainbike-Rennen gibt, den Giro de Monte. Findet von 27. bis 28. September statt. Ihr könnt es mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike mitfahren. Und wir haben da im Wienerwald eine Uphill-Challenge auf Strava gemacht. Und ja, am besten da mal reinschauen, mich suchen oder auf unsere Homepage gehen. Und jeder, was mitmacht und das postet, kriegt 30% Rabatt. Und für diejenigen, was meine Zeit unterbieten, ich sage euch, das wird schwierig, ich habe mich bemüht, kriegen sogar einen gratis Startplatz. Also schauen wir mal. Mit dem normalen Rad bin ich schon gefahren und es folgt jetzt sehr, sehr zeitnah noch die E-Bike-Zeit. Also bin ich gespannt, wer sie matcht und wer dann im Team Bernhard Kohl beim Giro del Monte mit dabei ist. Ich würde mich freuen, wenn das sehr, sehr viele sind.
Rauf auf die Radeln und ab zur Challenge. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude beim Zuhören wie wir beim Vorbereiten dieser Folgen.
Mir hat es irrsinnig Spaß gemacht, die Tour de France wieder so nahe zum Verfolgen. Verfolgt habe ich sie immer, aber jetzt als TV-Experte und mit dem Podcast bin ich auch selbst wieder, sage ich mal, mehr da hineingerutscht oder mehr ein bisschen weiter eingetaucht. Ja, und wenn ihr ein bisschen weiter in die Welt des Radsports, Rennradsports, Gravelbikes oder Mountainbikes für Mariazell eintauchen wollt, dann besucht sie uns bei uns im Shop. Wir haben die neuesten Modelle, sehr viel Zubehör, extrem viel Fachkompetenz. Also kommt vorbei, lasst euch beraten. Und ja, es ist ein wunderschöner Sportort, was man mit Gleichgesinnten einfach machen kann und Spaß macht. Kommt vorbei, jeder Kilometer am Rad zählt, trägt zur eigenen Gesundheit und für die Umwelt was bei. Und ja, bis bald und danke fürs Zuhören.